Eine Heerschar aus Schülern strömte auf das kleine Tor zu, welches zu dem Pfad hinunter zum Dorf führte. Sie alle mussten Mr. Filch und Professor McGonagall die unterschriebene Erlaubnis der Eltern vorweisen und erst dann durften sie gehen. Das zog sich eine Weile hin und so stellte sich das frühe Erscheinen im Hof als Fehler heraus, denn alle, die deutlich später kamen, waren fast zeitgleich draußen. Das hatte aber trotzdem etwas Gutes, denn so rottete sich halb Ravenclaw zusammen und sie gingen gemeinsam den langen Weg. So wurde es nicht langweilig. Einige ältere Mädchen sangen sogar am Anfang, was jedoch recht schnell endete, als ihn Hermine Granger vor ihnen bemerkte. Sie wirkt ein wenig verwirrt, meinte Cassandra mitleidig. Warum ist nicht Harry Potter bei ihr, wenn er doch ihr Freund ist? Alle werden sich jetzt noch mehr das Maul zerreißen. Dann hätte Potter einfach nicht so ein Interview geben sollen, sagte Ian kühl. Das hat er nicht erwähnt. Das hat die Kim Korn von einem anderen Gryffindor, widersprach Cassandra. Sie ist halt bekannt dafür, solche Sachen herauszufinden. Aber hat sie das Recht, sowas in den Tagespropheten zu schreiben? Fragte Cassandra und schüttelte gleichzeitig entschieden den Kopf. Er ist ja noch minderjährig. Potter dürfte aber auch nicht am Turnier teilnehmen. Wenn er schon bei Sachen mitmacht, die nur Erwachsene machen, dann soll er sich nicht wundern, wenn er auch so behandelt wird. Redet ihr von dem blöden Artikel, aus dem Malfoy immer zitiert? Fragte Toriasa. Ja genau, das Interview von Ritter, antwortete Ian. Und der Artikel ist nicht blöd. Nur das, was Malfoy daraus macht. Er ist blöd, mischte sich Alec von der anderen Seite her ein. Ich bin vielleicht nicht der Hellste, aber ich hab noch nie einen in unserem Alter so reden hören, wie es da geschrieben stand. Na und? Dann hat sie halt alles zu Potters Gunsten ein wenig abgerundet, verteidigte ihn die Star-Reporterin des Tagespropheten. Abrunden kann den Grundgedanken völlig verzerren, entgegnete Cassandra. So wie es da geschrieben stand, kam Harry wie ein melancholischer, trübsinniger Erwachsener rüber, der das Selbstbewusstsein hat, über sein Innerstes zu erzählen. Jetzt sag mal ehrlich, Ian, würdest du Harry so einschätzen, wenn du den Artikel nicht gelesen hättest? Ian zögerte einen Augenblick, wollte irgendetwas dagegen sagen, doch dann wich ein wenig die Spannung aus seinen Schultern und er lächelte gezwungen. Vielleicht hat sie wirklich ein wenig zu stark übertrieben, gab er leise zu. Aber das gehört zum Handwerk. Vor oder nach der Wahrheit? Fragte Winona und hob sofort abwehrend die Hände. Nur ein Scherz, Ian. Ich weiß ja, die Wahrheit kommt immer an zweiter Stelle, nach der Auflage natürlich. Du bist zynisch, sagte Ian. Ich glaube an die dritte Macht. Machte Alec ein nicht sonderlich intelligentes Geräusch und sprach damit auch Toriasas Gedanken aus. Die dritte Macht. Verdrehte ihn die Augen. Noch nie gehört? Regierung, Justiz und freie Presse. Wenn alle drei voneinander unabhängig existieren, kontrollieren sie sich gegenseitig und stellen so sicher, dass keine Seite ein Übergewicht bekommt. Und der Tagesprophet, als größte Zeitung in der Zaubererwelt, nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Toriasa konnte gerade noch Winona von einer laut geäußerten gegenteiligen Meinung abhalten. Es hatte keinen Zweck darüber zu streiten. Ian war offensichtlich stolz auf seinen Vater, der beim Propheten arbeitete, und jede Kritik würde er nicht auf die Zeitung, sondern als Angriff auf die Person seines Vaters sehen. Das war schon immer so gewesen und Ian würde in dieser Sache sicher nicht zurückstecken. Warum also den Jungen wegen etwas auf die Palme bringen, wenn es einen noch nicht mal persönlich betraf? Wohin gehen wir zuerst in Hogsmeade? Lenkte Toriasa ab und dachte gerade noch an ihre Rolle. Ich hab gehört, der Honigtopf wäre ein guter Anfang. Alle waren einverstanden und so begannen sie in dem Laden für Süßigkeiten ihren Ausflug. Toriasa war erstaunt, wie viel mehr Spaß es machte als große Gruppe durch Hogsmeade zu toben. Sie kannte zwar alle Läden schon, aber bisher immer nur mit Winona und einer Kapuze über dem Kopf, um das Gesicht zu verdecken. Außerdem gab es heute für alle Drittklässler Gratisproben, um, wie Merton es ausdrückte, die neue Kundschaft anzufixen. Und was immer dieses seltsame Wort bedeutete, Toriasa kaufte am Ende mehr, als sie wollte und einige Dinge, die sie sonst nie für schmackhaft gehalten hätte. Nur beim Bezahlen hatte sie das ungute Gefühl, dass die Verkäuferin ihr unangenehm viel Aufmerksamkeit schenkte und als dann auch noch Tazuyin einige Zimt-Honig-Zigarren kaufte, konnte sie die Erkenntnis in den Augen der Frau sehen. Sie beugte sich lächelnd zu ihnen herunter und flüsterte, nehmt doch lieber den Geheimgang, Kinder. Dafür ist er da und er ist sicherer für euch. Wenn wir nur wüssten, wo er zu finden ist, flüsterte Tazuyin verschwörerisch zurück. Das ist doch ganz einfach. Tishübi wächst am falschen Ort. Zend nahm ihr Auge fort. I gab die an Weg. Um zu sehen das Glück. Ein Jed wünscht sich zum Honigtopf zurück. Und was bedeutet das? Fragte Toiriasa. Findet es heraus, lachte die Frau und richtete sich wieder auf. Ihr seid doch schlau. Mal sehen, zwinkerte Toiriasa und sobald sie den Laden verlassen hatten, schrieb sie sich heimlich den extrem furchtbaren Reim auf. Als nächstes marschierten sie danach zu Zonkos, weil Merton darauf bestand. Toiriasa konnte sich nicht vorstellen, dass es Filch jemals fertig bringen könnte, in diesen Laden zu gehen, ohne einen Schreikrampf zu bekommen. Alles, was auf der Verbotsliste des Hausmeisters stand, konnte man hier als Angebot finden. Fangzähnige Frisbees, nasszündendes Feuerwerk, Knallfrösche, Schleim- und Stinkbomben, Schreckgespenster, Rechtschreibfedern und so weiter und so fort. Dazu unzählige Schüler, die ohne Bedenken über möglicherweise anwesende Lehrer alles kauften, was man für eine spaßige Zeit brauchte, oder um Unmengen Regeln zu brechen. Selbst Toiriasa gestand sich ein, dass sie lange Zeit vor einer Mitschreibefeder stand und sie beinahe kaufte. Doch Merton hielt sie davon zurück. Laut seiner Aussage schrieb die Feder alles mit, was zu hören war. Inklusive Gesprächen der Tischnachbarn, irgendwelche Geräusche, die überhaupt keine Worte waren und spätestens nach ein paar Wochen wurde die Verzauberung völlig unzuverlässig und dann wurde aus einem Ja ein Nein und umgekehrt. Seufzend hatte sie also davon Abstand genommen und tröstete sich damit, dass ja Tazuyin in Geschichte ihre Mitschreibefeder war. Wo sie gerade bei dem Jungen war, der war in der Spielecke und hing mit seinem Arm tief in einem Regal und schien etwas aus der hinteren Reihe ertasten zu wollen. Kann ich dir helfen? Fragte sie ihn. Nee, schon okay, schüttelte er den Kopf. Tiki war nur sauer, dass ich sie im Honigtopf eingebremst habe. Und hier hab ich mal nen Moment nicht aufgepasst. Ich. Tiki tauchte am Ende des Regals auf, nahm Anlauf und sprang in Tazuyins Kapuze, so dass der nach vorn überfiel und einige Spiele aus dem Regal umriss. Herzlichen Dank für die Blamage, Tiki, murmelte er, während Toiriasa ihm dabei half, die Unordnung zu beseitigen. Tiki schien den Vorwurf nicht zu hören und machte einen auf unschuldig und niedlich. Sie schmusste ihren Kopf gegen Tazuyins Nacken und Hals. Ich weiß ja, sagte Tazuyin. Das machen wir dann später. Was will sie denn? Erkundigte sich Toiriasa neugierig. Spielen und dass ich was kaufe. Aber für einfach so reicht mein Geld nicht. Ich schätze, das muss bis Weihnachten warten. Vielleicht kann ich. Bot Toiriasa an. Kommt nicht in Frage, lehnte Tazuyin sofort ab. Ich hab genug Geld. Es wäre nur nicht passend, es ohne passenden Anlass auszugeben. Aber vielleicht will ich ihr ja auch was schenken. Jetzt lächelte er verschmitzt. Dann denk dir selber etwas aus. Das ist eh immer das Schwerste an Weihnachtsgeschenken. Und wenn ich auf das Gleiche komme, was du schenkst, versuchte Toiriasa ihn auszutricksen. Dann würde Tiki zweimal das Gleiche bekommen. Glaub mir, darüber würde sie sich auch freuen, ging er nicht darauf ein und erst jetzt begriff Toiriasa, dass Tiki gerade richtig am Betteln war. Gib Ruhe, Tiki, meinte Tazuyin und kraulte seine kleine Freundin hinter den Ohren. Ich kauf es ja, nur nicht gleich. Sie scheint ihr Geschenk wirklich zu wollen, staunte Toiriasa. Ich hab sie noch nie so gesehen. Ich. Tazuyin schien sich einen Kommentar zu verkneifen. Sie macht das erst zum zweiten Mal. Aber diesmal muss sie sich gedulden. Was wollte sie denn beim ersten Mal? Fragte Toiriasa neugierig. Mitgenommen werden, erwiderte Tazuyin und kraulte Tiki noch intensiver. Damals, als wir mit dem Schiff reisen wollten. Sie sollte aber eigentlich in den Dschungel zurück, aber sie hat so lange gebettelt, bis Rika uns erlaubt hat zusammenzubleiben. Ich hab damals nicht verstanden, Was wird Tiki damit antun? Aber sie selbst wusste es wohl. Für einen Moment schienen seine Gedanken in schlimmen Zeiten hängen zu bleiben, doch er riss sich schnell davon los und seine Lippen umspielte ein ehrliches Lächeln. Das bringt Tiki und mich auf eine andere Sache, schleppen wir die ganze potenzielle Kundschaft jetzt zu Tante Glenn. Das ist keine gute Idee, entgegnete sie und sah die Enttäuschung in seinem Gesicht. Das ist nicht der richtige Laden für Ravenclaws. Ich hab schon unauffällig ein wenig Anti-Werbung ins Lösieren für ihren Laden gemacht, damit auch alle hingehen. Doch wenn wir da jetzt auftauchen und die sehen, dass wir Tante Glenn kennen, werden sie misstrauisch. Lass uns einfach bis zum Nachmittag warten, wenn die meisten schon zurück zum Schloss gehen. Aber ich hab einen Schlüssel für die Hintertür, versuchte Tazuin sie zu überzeugen. Und wie willst du die ganze Bande hier in das kleine Hinterzimmer quetschen? Fragte Toriyasa. Und außerdem, warum hat sie dir einen Schlüssel gegeben? Na, für den Fall, dass sie mal nicht da ist, erwiderte er, als wäre ein solches Vertrauen eine Selbstverständlichkeit. Ehem, ja. Logisch eigentlich, gab sie stirnrunzelnd zu. Und du hast auch recht, merkte er an. Es würde nichts bringen, die anderen zu ihr zu schleppen. Besonders was Merton angeht. Schon hier scheint er den halben Laden aufkaufen zu wollen. Genau. Ich glaube, wir sollten ihn aus seinem Kaufrausch befreien, bevor er uns anpumpen muss. Sie haben aber auch das Angebot an die heutigen Besucher angepasst, musste Toriyasa zugeben. Kaufst du was? Vielleicht. Und was? Nichts von hier. Und wo denn dann? Bei der Wisch und Benges. Was hast du nun wieder vor? Erkundigte sich Toriyasa misstrauisch. Nichts Schlimmes, ehrlich, versicherte er treuherzig und sie glaubte ihm keine Sekunde lang. Keinen Ärger, okay? Zumindest nicht ohne mich. Abgemacht. Dann lass uns endlich Merton von den Instant-Schreckgeistern wegholen. Die halten nur ein paar Minuten und kosten deshalb viel zu viel. Immerhin hat er mich auch vor einem Fehler hier bewahrt. Es brauchte einiges an Überzeugungskraft, um Merton vor dem Hungertuch zu bewahren. Vor allem die Schreckgespenster hatten es ihm wirklich angetan. Sie sahen ja auch beeindruckend aus und konnten jedem, der nicht damit rechnete, einen Heidenschreck einjagen. Sie hielten nur wirklich sehr kurz, was auch auf der Verpackung stand, sehr klein natürlich. Erst als Tazuin versprach, etwas Besseres billiger zu basteln, gab Merton nach und sie konnten ihre Tour fortsetzen, die jedoch erst mal Zwischenstationen in den drei Besen machte. Es war zwar ein sehr frühes Mittagessen, doch sie versuchten so, dem großen Trubel zu entgehen, was sinnlos war. Hogsmeade war einfach zu klein für mehrere hundert Schüler auf einmal. Trotzdem gab es noch genug freie Tische für alle, auch wenn sich die kleine Gruppe von Ravenclaws plus Toriyasa ein wenig zerstreuen musste. Die Gastgeberin, sie wurde allgemein als Madame Rosmerta, begrüßte sie sehr freundlich und erkannte auch sofort Tazuin und Toriyasa wieder. Danach bestellten sie dreimal das Gericht des Tages und etwas zu trinken, wobei Tazuin sich dem Butterbier verweigerte. Toriyasa hatte das Gefühl, dass Madame Rosmerta sie wegen Tazuin bevorzugt behandelte. Sie beobachtete alle Tische, doch ihr Essen, jeder ein halbes gegrilltes Hühnchen, wurde zuerst ausgeliefert. Kaum dass sie den ersten Bissen zu sich genommen hatte. Deine Stiefmutter ist da, murmelte Tazuin, deutete Richtung Tür und wie befürchtet, betrat Patraigen der Vian die drei Besen. Wie ein Werwolf auf der Pirsch, schaute sich die Frau um, erfasste ihre Beute und kam herüber. Toriyasa verkrampfte sich auf ihrem Stuhl und legte das Hühnchen beiseite. Ganz ruhig, flüsterte Winona. Mutter ist da hinten, wir sind hier nicht allein und im Zweifelsfall. Das Mädchen zog unterm Tisch ihren Zauberstab. Gibt es hier eine kleine Kneipenzauberei? Gute Idee, brachte Toriyasa zwischen verkrampften Lippen hervor. Sicherlich mehr als nur feindselig schaute sie ihrer ehemaligen Stiefmutter entgegen.